der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Stromnetz und ihre Stromversorgung. Wir haben das Thema Netzausbau auf zwei Folgen aufgeteilt. Die erste Folge, in der es über Grundlegendes zum Thema gegangen ist, ist bereits erschienen und in der Episodenbeschreibung verlinkt. Ich spreche auch diesmal wieder mit Richard Böll, er ist der Chef der Abteilung Netzregion. Und in dieser zweiten Podcast-Folge zum Thema Netzausbau geht es jetzt um die konkrete Umsetzung von Netzausbauprojekten. Hallo Richard, danke, dass du wieder Zeit hast für uns und dass du bei uns im Podcast-Studio zu Gast bist.
Hallo Wolfgang, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, Richard, wir haben das Grundsätzliche zum Netzausbau schon in der ersten Folge besprochen. Die ist für alle unsere Kunden und alle unsere Hörenden natürlich schon online abrufbar. Vielleicht können wir zu Beginn nur einmal kurz rekapitulieren. Was verstehen denn wir genau unter Netzausbau und wie kommt es zu diesem Netzausbau?
Ja, können wir gerne machen. Unter Netzausbau verstehen wir sämtliche Baumaßnahmen in unserem gesamten Netz. Das heißt, wir haben verschiedenste Spannungsebenen, 110 kV-Ebene, 30 kV-Ebene und die Niederspannungsebene in den ganzen Ortsnetzen draußen. Und je nachdem und je nach Auslöser sprechen wir einfach dann von Netzbaumaßnahmen, die in irgendeiner Spannungsebene dann einfach auch ausgelöst wird und durchgesetzt wird.
Also Netzbaumaßnahmen können kleine Baumaßnahmen sein vom Hausanschluss bis zu teilweise Neubau, Neuerrichtung von Trafostationen und Leitungen.
Ja, ganz genau. Das beginnt, wie du es richtig angesprochen hast, vielleicht von der Errichtung von einem kleinen Kabelverteiler, damit der Hausanschluss möglich ist, bis hin zum Industriesegment, wo möglicherweise dann ein ganzes Umspannwerk zum Errichten ist. Das ist die ganze Bandbreite, in der wir uns bewegen. Allerdings, sage ich mal, bei uns in der Abteilung bearbeiten wir nicht die ganze Bandbreite, sondern wir sind spezialisiert auf den Ausbau oder eingegrenzt auf den Ausbau im Niederspannungsnetz und im Mittelspannungsnetz.
Was wir bei euch auch noch angesiedelt haben, ist ein bisschen abseits vom Bereich Strom, der Bereich Gas. Also das Gasnetz fällt auch in euren Zuständigkeitsbereich, was eben dort den Ausbau betrifft.
Genau. Auch wie beim Strom gibt es unterschiedliche Druckebenen. Da gibt es die Hochdruckebene, die in der Schwesterabteilung Netzassets, sage ich mal, im Wesentlichen geplant und bei der Schwesterfirma dann auch zur Umsetzung beauftragt wird. Wir machen im Wesentlichen die Niederdruckebene, wo man quasi auch bei den ganzen Haushaltskunden dann auch in den Ortsnetzen dann einfach draußen, also die ganzen Ortsgasversorgungen draußen sind.
Mhm. Vielleicht da noch eine ergänzende Frage dazu. Jetzt wird immer gesagt, raus aus Gas und weg von fossilen Energieträgern. Ist das ein Thema für uns? Merken wir das, dass es quasi diesen Trend gibt oder ist einfach die Notwendigkeit trotzdem da, dass man auch in Zukunft ein entsprechendes Gasleitungsnetz oder Methannetz für Methangase oder methanähnliche Gase, dass man sowas in Zukunft auch noch hat?
Ja, natürlich. Es war vermessen, wenn wir sagen würden, wir merken das nicht. Natürlich merkt man das und haben wir das in den letzten Jahren gemerkt, diesen Gesamttrend, sage ich mal jetzt da gesamteuropäisch und auch österreichisch mit der ganzen Entwicklung hin, sage ich mal, zu einer fossilfreien Zukunft. Das sind einfach auch die Auswirkungen, die wir dann ganz stark einfach merken, auch ausgelöst durch unterschiedliche Förderungen. Ist natürlich dann zu einem massiven Rückbau gekommen, dann einfach auch von gasbetriebenen Heizungen und damit verbunden dann einfach auch zum Abschluss dieser ganzen Anschlüsse und Abkappungen. Das hat sich halt jetzt bei uns wirklich auch verlagert, wenn man da jetzt, sage ich mal, den Bereich in den letzten 15, 20 Jahre betrachtet hat, wo es früher dann einfach einen massiven Ausbau gegeben hat im Gasnetz, genauso wie der Aufbau gekommen ist, so ist jetzt da wieder der Rückbau gekommen. Wir sind jetzt einfach damit befasst, bestehende Leitungen dann einfach aufgrund von irgendwelchen Bauvorhaben umzulegen, beziehungsweise dann einfach bei den Haushalten dann die Leitungen abzuschließen, abzukoppen. Das ist jetzt unser Hauptaufgabengebiet dann jetzt da in den Ortsnetzen draußen.
Es ist aber trotzdem so, dass wir weiterhin im Gasnetz auch einen Ausbau haben.
Ja, ganz genau. Und nicht jetzt, sage ich mal, schwerpunktmäßig dann auch zur Raumwärmeversorgung draußen bei den Haushaltskunden. Natürlich braucht man Gas auch in Gewerbe und Industrie dann einfach auch für Prozessgase, für Prozesswärme. Da ist Gas natürlich trotzdem immer aufgrund der Attraktivität einfach nur sehr präsent. Was ein anderes Thema ist, ist jetzt einfach das ganze Grüngas, unter Anführungszeichen, wo wir jetzt da bei Biomethan Einspeiseanlagen sind, die jetzt vermehrt einfach auch in Planungen sind. Da werden viele Projekte projektiert. Da haben wir viel Abstimmung mit den Projektanten. Da werden viele Angebote jetzt aktuell eingeholt. Da sind wir für mein Befinden jetzt einfach auch noch in die Startlöcher. Und da sind halt wir dann auch, sollte es zur Realisierung und zur Umsetzung von so einer Anlage kommen, dann einfach auch verpflichtet, dann unser Netz dementsprechend auszubauen und quasi vom bestehenden Gasnetz, das wir jetzt einfach dann auch haben, dann einfach auch eine Verbindung herzustellen zu diesen geplanten Anlagen.
Vielleicht nur für unsere Zuhörerinnen als Einordnung. Also als Netz Oberösterreich sind wir Kombinationsnetzbetreiber für Strom und Gas. Und wenn wir jetzt davon reden, dass wir das Gasnetz auch teilweise ausbauen, muss man vielleicht wissen, also wir haben ungefähr 75.000 Kundenanlagen, die wir über das Gasnetz versorgen. Das sind eben sowohl, oder ist natürlich ein großer Anteil Haushaltskunden, aber im Industriebundesland Oberösterreich natürlich auch sehr viele Gewerbekunden. Und dass man das dann in Relation setzen kann, also von der gesamten Energiemenge, die wir über das Gasnetz transportieren, werden ca. 10% in der Raumwärme zum Einsatz kommen und 90% eben in industriellen Prozesswärmeanwendungen. Das heißt, wir werden auch, wenn dieser Raumwärmebedarf sinken wird durch Umrüstungen auf andere oder weg von Gasheizungen auf andere Energieträger, werden wir diesen Gasbereich oder das Gasnetz trotzdem noch brauchen, weil einfach sie diese Prozesswärmebereiche nicht so schnell elektrifizieren lassen kann. Wir haben ganz kurz angeschnitten, was der Netzausbau ist, wie es dazu kommt, haben wir auch schon besprochen. Jetzt geht es ein bisschen darum, wann bauen wir den aus und was bauen wir den aus, wann es zum Ausbauen wird.
Ja, wann wird ausgebaut wird, dann, wenn es einen Auslöser gibt. Beschreiben wir kurz die Auslöser. Die Auslöser können jetzt einfach Kunden ausgelöst, dass der Kunde dann auch wirklich sagt, ja, ich möchte eine Erweiterung, ich möchte einen Neuanschluss. Oder bitte, liebe Netz Oberösterreich, ich erweitere mein Gebäude und die bestehende Dachständerleitung muss entfernt werden. Das sind für uns so die klassischen Auslöser, wenn es auf der Kundenseite ausgelöst wird. Und die klassischen Auslöser dann auf der internen Seite, wenn wir dann irgendwo Übertragungsengpässe haben, die wir dann identifizieren, gemeinsam mit der Schwesterabteilung, dann sind das für uns eher die prioritären dann Netzausbaumaßnahmen, je nach Netzebene. Die reihen wir, priorisieren wir, gewichten wir und bauen wir dann einfach nach technisch-wirtschaftlichen Kriterien dann einfach jedes Jahr mit unseren Budgetmitteln dann, die wir zur Verfügung haben, dann aus.
Kann man das ein bisschen abschätzen oder einordnen? Jetzt sind nicht alle unsere Kunden die Elektrotechnik oder die Gastechnik-Experten. Wann weiß denn ein Kunde oder wie geht denn ein Kunde am besten vor oder wie stellt er denn fest, dass er einen Netzausbau braucht?
Ja, grundsätzlich ist es einmal so, speziell jetzt das Haushaltskundensegment angesprochen. Wenn er mal einen bestehenden Hausanschluss hat, dann hat er mal grundsätzlich ein erworbenes Bezugsrecht. Das ist gesichert. Das heißt, wenn er jetzt keine Änderungen in seiner Kundenanlage vornimmt, dann hat er keinen Ausbaubedarf. Wenn er jetzt natürlich, sage jetzt einmal, Erweiterungen und es ist natürlich jetzt ein aktuelles Thema, jetzt zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel einfach eine Montage einer PV-Anlage her und jetzt hat der Kunde vielleicht ein großes Dach, wo man vielleicht 15 kW Anlage installieren und die Übertragung bzw. das Übertragungsrecht ist auf 4 kW begrenzt. Der Kunde möchte aber die 15 kW einspeisen. Dann kommen wir in die Situation, dass dort eine Änderung in der Kundenanlage einfach einen Netzausbau auslöst. Wie kommt die Information zu uns? Der Kunde wird sich ja am konzessionierten Elektriker bedienen. Der wird den Kunden beraten. Der Elektriker wird dann bei uns einen Antrag stellen, quasi zur Anlagenerweiterung. Und das ist dann für uns einfach der Auslöser, dass wir das Ganze dann beurteilen und ergibt dann die Beurteilung, die Notwendigkeit einer Netzbaumaßnahme. Dann schlägt das bei mir in der Abteilung auf.
Das heißt, das ist ja jetzt nicht nur die PV-Anlage, das ist ja genauso eine Ladestation für ein E-Auto oder meinetwegen eine große Wärmepumpe oder solche Sachen. Also dort ist da muss jetzt nicht der Kunde selber drum kümmern, weil er hat ja einen Elektriker, der sich um die Wärmepumpen kümmert oder der sich um die Ladestation kümmert. Der ist eigentlich unser erster Ansprechpartner und der bedient sich der Möglichkeiten, die er hat, mit uns das abzustimmen, und weil er auch der Experte ist.
Genau, das ist der Experte und das ist das ganz wichtige Bindeglied dann einfach auch zwischen Kunde und uns, der den Kunden einfach auch bestmöglich berät und dann quasi auf Basis der Anforderungen vom Kunden dann den entsprechenden Antrag mit den entsprechenden notwendigen Leistungen dann bei uns einfach auch eingibt. Ja, eh schon beschrieben, das wird dann bei uns beurteilt. Und sollte die Beurteilung dann wirklich ergeben, dass wir unser Netz ertüchtigen müssen, können wir jetzt dann wieder in die zwei Schienen denken. sind erworbene Rechte da, steht dem Kunden mehr oder weniger das auch zu, dann müssen wir die Netzbaumaßnahmen auf unsere Kosten realisieren. Sind die Rechte eben nicht vorhanden, dann ist eine Beteiligung dann vom Kunden auch notwendig.
Vielleicht können wir da jetzt noch mal ein bisschen detaillierter in diesen Umsetzungsprozess einsteigen. Das heißt, der Kunde geht zum Elektriker, sagt, ich hätte gern, weiß ich nicht, Wallbox, Wärmepumpen, PV-Anlage. Elektriker sagt, geht mit der bestehenden Anlage so nicht, brauchen wir Erweiterung, meldet uns das einer und dann liegt es bei uns und dann haben wir Arbeit.
Genau so ist es. Da freuen wir uns natürlich drüber, wenn wir Arbeit haben. Wie schaut der Prozess dann aus? Du hast das vollkommen richtig beschrieben, das landet dann bei uns. Wir werden dann natürlich als erstes einmal Kontakt mit dem Kunden aufnehmen. Das kann auf verschiedenste Art erfolgen. Im besten Fall möglicherweise schauen wir uns das dann auch vor Ort mit dem Kunden gemeinsam an. Kann aber auch, wenn es ein Standardausbau ist, dann einfach auch telefonisch und per E-Mail erfolgen. Der Kunde wird auf jeden Fall von uns kontaktiert. Der Kunde erhält aufgrund seiner Anfrage ein Angebot, wo er sich dann möglicherweise beim Netzausbau einfach auch beteiligen muss. Und auf Basis dieses Angebots kann er uns dann beauftragen. Und das ist dann für uns der Startschuss, dass wir dann unsere Projektierungsarbeiten beziehungsweise dann nachgelagert einfach dann den Netzausbau dann beauftragen und begleiten bis zur Umsetzung.
Das heißt, dieses Angebot oder diese Beauftragung des Netzbetreibers durch den Kunden, das ist eigentlich der erste Meilenstein der erste große Schritt in das Netzausbauprojekt, weil vorher haben wir uns das angeschaut, gibt aber noch keine Projektunterlagen. Wir wissen, was zum Morgen ist, der Kunde kriegt diese projektierten Unterlagen. Und dann, wenn er das beauftragt, startet bei uns intern dann der detaillierte Planungs- und Freigabeprozess.
Genau. Ich habe es in der ersten Episode beschrieben, ich beschreibe es nochmal ganz kurz. Unsere Abteilung ist da auf drei Säulen aufgebaut. Das heißt, die eine Säule ist die Gruppe der Projektierung, das sind unsere Projektanten, das sind unsere Technikexperten, die dann das Projekt quasi technisch die Kosten ermitteln, mögliche Trassenfindungen machen, das einfach dann wirklich gemeinsam mit unseren Experten dann auch entwickeln. Das ist die eine Säule, die große Säule und wichtigste Säule für den Kunden ist einfach unser Kundenkompetenzzentrum mit den zwei Teams, Netzkundenmanagement und Netzkundenservice. Die sind in Kontakt mit unserem Kunden. Von dort kriegt der Kunde einfach auch das Angebot. Das schlägt dann auch bei Beauftragung dort auf. Und unsere Kollegen arbeiten dann ganz eng zusammen. Quasi. Und bei Beauftragung ist es dann der Start für unsere Gruppe der Netzprojektierung, dann das Projekt dann einfach auch umzusetzen und auszuarbeiten.
Kann man das ein bisschen sagen, wie lange dauert denn die erste Phase von der Anfrage vom Kunden, bis der das Angebot hat?
Da kann man je nach Größe von dem Ganzen ein bisschen unterscheiden. Wir sind einfach auch dazu verpflichtet, dass einmal so innerhalb von zwei Wochen sofort einmal eine Rückmeldung erfolgt. Die Rückmeldung muss jetzt noch nicht sein, dass das ein fix fertig komplett ausgearbeitetes Projekt ist, sondern dass wir einfach einmal wissen, was machen wir da eigentlich. Auf Basis dieser Rückmeldung arbeiten wir dann quasi, machen wir Kostenermittlung und arbeiten die Basis dann fürs Angebot aus und dann wird das Angebot möglichst zeitnah dann einfach an den Kunden versendet.
Ungefähr geschätzt, du hast gesagt, zwei Wochen müssen wir diese Frist einhalten. Ist das ungefähr so die Zeit, wie lange das dauert, bis der Kunde die Information kriegt?
Ich sage, ich möchte ganz gern differenzieren, einfach zwischen die Größen. Wir sind bei den Haushaltskunden sehr schnell, weil wir da einfach in einem pauschalierten Prozess drinnen sind. Das heißt, da haben wir zwar eine Kostenermittlung dann fürs Projekt, das zur Umsetzung ist, aber der Kunde erhält da immer den gleichen Betrag. Im Sinne der Gleichbehandlung behandeln wir da alle Kunden gleich. Das heißt, da sind wir sehr schnell, da sind wir in zwei Wochen da mit einer fixfertigen Angebotslegung, die uns dann beauftragen kann und dann die Prozesse auslöst. Wenn es natürlich jetzt dann größere Gewerbe- und Industrieanlagen sind, dann nehmen wir Kontakt auf, dann nehmen wir persönlichen Kontakt auf und dann je nach Komplexität der Netzbaumaßnahme und was dann notwendig ist, weil da kannst du dann bis hin zu notwendigen Unterlagen von Behörden bzw. von Schwesterabteilungen dann auch gehen, da dauert es dann mehrere Wochen, dann bis wir dann wirklich ein finales Angebot dann liefern können.
Das heißt, wir haben dem Kunden das Angebot geschickt und jetzt sagt der Kunde, jawohl, das passt für mich, ich beauftrage dieses Angebot. Wie geht es dann bei uns weiter?
Ja, du hast es ja angesprochen, das ist dann für uns wirklich der Startschuss. Das heißt, es geht konkret dann in eine Projektumsetzung, in eine Variantenfindung, in eine Trassenfindung. Das heißt, wir suchen dann Standorte für die Betriebsmittel, die wir dann dort auch brauchen. Das kann sein von der Errichtung von einem Kleinkabelverteiler bis hin dann wirklich zu mehreren Transformatorstationen, wann Industrieanlagen dann angebunden werden. Das heißt, da kann es von ganz kurzen Leitungswege bis hin zu mehreren Kilometern dann einfach auch passieren, dass wir das dann umsetzen. Und das ist im Wesentlichen unser Kerngeschäft, dass wir dann schauen, ja, wo können wir die Betriebsmittel situieren, die Kabelverteiler, die Trafostationen situieren, wo können wir unsere Kabel dann auch wirklich vergraben. wir sind bestrebt, möglichst das Eigentum von Privatbesitzern dann oder von privaten Grundbesitzern dann zu schonen. Wir bewegen uns möglichst im öffentlichen Gut. Wir haben da ein sehr gutes Auslangen, sind da erster Ansprechpartner dann auch Richtung Gemeinden und Behörden und glaube, können da trotzdem auf sehr gute Erfahrungswerte dann einfach auch zurückgreifen, dass wir dann dort auch möglichst rasch dann einfach zu einer Realisierung von den Projekten kommen.
Du hast es gerade angesprochen, vielleicht nur nochmal zur Präzisierung. Also die Projekte, die im Strombereich jetzt umgesetzt werden, werden vor allem im Niederspannungsbereich überwiegend als Erdkabel ausgeführt, ganz selten als Freileitung. Wir haben aktuell einen Verkabelungsgrad im Niederspannungsnetz von fast 80%. Mittelspannungsnetz, das ist quasi die Verbindung zwischen Trafostationen und größeren Unternehmen, ist der Verkabelungsgrad zwischen 35% und 40%, wobei Neuerrichtung de facto immer ins Kabel geht, aber dort einfach die Umsetzungszeiträume oder die Umrüstungszeiträume bei Ersatzneubauten für bestehende Freileitungen im Mittelspannungsnetz einfach länger sind und die einfach länger im Betrieb bleiben. Wovon wir jetzt nicht reden, ist der Hochspannungsbereich, weil es dort einfach noch andere Rahmenbedingungen gibt, die man berücksichtigen muss. Wir haben jetzt da kurz angesprochen, dieses Thema, wir müssen im öffentlichen Gut sein, wir brauchen vielleicht oder dort eine Genehmigung von einer Behörde. Auf was müssen wir da aufpassen? Wie funktioniert das und wie lange dauert das?
Ja, grundsätzlich ist es so, schon angesprochen, wir bearbeiten die Spannungsebenen Niederspannung und Mittelspannung, sprich 30 kV-Ebene. Niederspannung ist bewilligungsfrei, jetzt einmal von der Energierechtsbehörde her. Im Mittelspannungsbereich haben wir die Faktenlage, dass quasi Errichtungen und Neuerrichtungen von Kabelanlagen und damit verbundenen Betriebsmitteln dann jetzt einmal von der Bewilligung ausgenommen sind. Die sind bewilligungsfrei, genauso wie bei der Niederspannung. Was allerdings bewilligungspflichtig ist, da sind wir jetzt dann noch im quasi Freileitungsbereich, das heißt im 30 kV Freileitungsbereich, wenn dort Erweiterungen und Neuerrichtungen dann von Anlagen dann auch stattfinden, dann unterliegen wir dort einer starkstromrechtlichen Bewilligung. Das heißt, da müssen wir Verfahren durchführen. Das kann auch zum Beispiel sein, wenn mehrere PV-Anlagen in einem Ortsnetz errichtet werden, dass dort bei der bestehenden Trafostation der Trafo getauscht werden muss, ein größerer Trafo montiert werden muss. Diese Erweiterung, diese Leistungserweiterung fällt unter die Bewilligungspflicht, weil es quasi über der Erde sich befindet, weil es unter die Freileitungsnorm fällt. Da sind wir noch in der Bewilligungspflicht. Von welchem Mengengerüst reden wir da in etwa? Wir haben insgesamt bei den Projekten, die wir umsetzen, ein Mengengerüst von ca. 3000 Projekten im Jahr, dass man sich ein bisschen einen Begriff machen kann. Das kann ein kleines Projekt sein von der Errichtung von einem Kabelverteiler bis hin zur Errichtung von mehreren Industrietrafostationen. So kann ein Projekt ausschauen. Der Großteil der Projekte sind eher kleinere Projekte im Ausbau und Erweiterung von Ortsnetzen, klarerweise. Und die größeren Projekte sind vom Mengengerüst weniger, dafür natürlich kosten- und zeitintensiver. So kann man sich das vorstellen. Und weil wir die Bewilligungspflicht angesprochen haben, da reden wir trotzdem von 200 bis 300 Fällen im Jahr, wo wir dann bei diesen Leistungserweiterungen einfach eine Bewilligung, eine starkstromrechtliche Bewilligung erwirken müssen.
Jetzt weiß ich, dass bei uns im Haus eine Mast-Trafostation quasi ein Bestellartikel ist. Also einmal Mast-Trafostation in der Leistungsklasse liefern. Die wird ja bei der Genehmigung durch die Behörde wahrscheinlich nicht anders sein, weil das ein Standardprodukt ist. Gab es da noch irgendwie ein Potenzial, dass man was verbessern, optimieren, deregulieren konnte oder sind wir da auf dem falschen Dampfer?
Da sind wir meiner Meinung nach sicher nicht auf dem falschen Dampfer, weil ich glaube, man kann trotzdem mit Fug und Recht behaupten, bei der Menge an Projekten, die wir umsetzen, sind wir in der Lage und sind wir befähigt, quasi diese nach bestem Wissen und Gewissen, nach technisch-wirtschaftlichen Kriterien dann einfach umzusetzen und betreiben. Das zeigt, glaube ich, auch ganz gut unsere Ausfallstatistik, dass das in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr gut funktioniert hat. Wir haben da jetzt seit einigen Jahren einfach die Bewilligungsfreistellung im Kabelbereich. Und ich glaube, das ist trotzdem ein starkes Argument, dass man dann auch in die Richtung auch mal durchaus denken darf, auch im Mittelspannungsbereich in der Freileitung dann eine Bewilligungsfreistellung dann einmal zu ermöglichen.
Wir schauen und harren der Dinge, die in der Zukunft kommen. Es ist eine gute Hoffnung, dass da vielleicht einmal eine weitere Erleichterung geben könnte. Da hat uns bei 9200 Trafostationen in unserem Netz, die wir da so betreiben, und die natürlich einer gewissen Alterung unterliegen, schon helfen, weil man dann natürlich ein paar Dutzend, wenn nicht ein paar hundert Genehmigungsverfahren im Jahr weniger hätten und auch die Behörde ein bisschen entlasten dann. Wir haben jetzt ganz kurz gesprochen über wirklich nur einmal über das Genehmigungsverfahren. Also das geht bei kleinen Ausbauten wahrscheinlich binnen ein paar Wochen. Bei größeren Ausbauten, wie wir gesagt haben, mit Trafostationen wird das länger dauern. Faktoren sind wahrscheinlich auf der einen Seite erstens, wie lange dauert das Genehmigungsverfahren und dann, welche Komponenten habe ich zur Verfügung, beziehungsweise wie schnell kriege ich die Arbeitskräfte, dass ich das dann umsetzen kann.
Ja, ich sage, mit der Projektierung von so einem Projekt sind natürlich viele Sachen verbunden. Ganz wichtig, sage ich mal, sind die ganzen Einverständniserklärungen der Grundeigentümer, weil wir können es natürlich nicht vermeiden, dass wir über private Grundstücke dann einfach einmal drüber kommen müssen, dass wir private Grundstücke in Anspruch nehmen. Bei der Niederspannung gibt es keine Verbücherung im Grundbuch, bei der Mittelspannung sehr wohl. Da sind wir bestrebt, quasi unsere Leitungsrechte dann einfach auch grundbücherlich zu sichern. Das ist ein Faktor, den man in der Projektierung berücksichtigen muss, dass man da einfach auch die Genehmigung der Grundeigentümer dann einfach auch hat. Wir haben eh schon angesprochen, wir bewegen uns auch sehr stark im öffentlichen Gut. Das heißt aber nicht, dass wir dort auch immer genehmigungsfrei sind. Das heißt, da sind wir auch auf Bundesstraßen, Gemeindestraßen, Landesstraßen, wo dann auch von diesen Straßenverwaltern dann einfach auch die Genehmigungen zum Einholen sind, von Brückenverwaltungen die Genehmigungen zum Einholen sind. Wir bewegen uns manchmal in einfach Naturschutzgebiete, wo wir dann Auflagen in den Naturschutzgebieten dann quasi berücksichtigen müssen, wo wir dann auch Verfahren durchführen. Es gibt Grabungen in Waldgebieten, gewidmeten Waldgebieten, wo wir dann auch forstrechtliche Genehmigungen brauchen. Das heißt, da ist die Bandbreite eine sehr große, dass man dann da einfach auch alle Genehmigungen vom Grundbesitzer bis zu Behördengenehmigungen dann einfach auch erwirken, dass wir das dann auch schaffen, dann die ganze Konzeption von dem und Dimensionierung dann von dem Netzausbau, wie wir es auch machen, wie stark ist der Querschnitt, der Kabelquerschnitt, das gibt es zum Ermitteln, die Kosten gibt es zum Ermitteln für das ganze Projekt und eh schon angesprochen, wir sind immer bestrebt, da technisch, wirtschaftlich für alle Betroffenen dann einfach die beste und trotzdem zukunftsorientierte Lösung dann auch zum Finden und zum Etablieren.
Ich möchte jetzt nochmal kurz auf das zurückspringen, was du gerade gesagt hast, nämlich das Nutzen des öffentlichen Gutes. Da ist immer das Riesenthema, wenn irgendwo eine Straße aufgerissen wird, ein Gehsteig aufgerissen wird, dann ist das gefühlt bei den Leuten immer so. Zuerst kommt irgendeiner, der reißt den Kanal auf, macht die Straßen wieder zu, asphaltiert. Zwei Wochen später kommt der Netzbetreiber, reißt wieder alles auf. Drei Wochen später, wenn die Straßen wieder asphaltiert ist, kommt dann die Telekom oder irgendein Breitbandanbieter, der wieder ein Kabel verlegt. Ist das tatsächlich so? Ist das nur gefühlt so? Oder gibt es da irgendwelche Maßnahmen, dass man das verhindern kann, dass das möglichst nicht passiert, weil volkswirtschaftlich ist ja das nicht gescheit?
Es ist gefühlt so. Es ist mit Sicherheit gefühlt so. Und es ist nachvollziehbar, wenn man so aus der Ferne so eine Entwicklung dann betrachtet, wie es du jetzt gerade beschrieben hast. Aber genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Wenn wir jetzt, sage ich mal, von einem Best Case ausgehen und wir berücksichtigen alle möglichen Eventualitäten, die sich in der Zukunft ergeben könnten, dann führt das auch naturgemäß dazu, dass wir eine sehr lange Umsetzungsdauer haben, weil wir dann sehr viele Vertragsparteien haben, die wir da auch mit berücksichtigen müssen, die Kostenteilungen etc. und alles dann auch ausschnapsen müssen. Das heißt, es führt einfach wirklich zu massiven Zeitverzögerungen dann bei der Umsetzung. Wenn man wirklich und sehr ernsthaft sämtliche Eventualitäten in der Zukunft berücksichtigt, dann ist das auch sehr kostenintensiv. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Frage der Kostentragung. Wen trifft es am Ende dann des Tages wieder? Wenn wir jetzt natürlich, sagen wir mal, so einen Mercedes-Ausbau machen von einer Netzbaumaßnahme, trifft es letztendlich dann über die Sozialisierung wieder alle Netzkunden. Deswegen sind wir schon bestrebt, quasi die Kosten so gering wie möglich zu halten. Und genau in dem Spannungsfeld bewegen wir uns. Wir sind natürlich bestrebt, möglichst gut abgestimmt mit der Gemeinde, mit anderen Leitungsträgern dann einfach auch Synergieprojekte zu realisieren. Aber, und jetzt kommt das Aber, wie zuvor beschrieben, führt es einfach zu massive Verteuerungen, weil man wirklich alle Eventualitäten für die Zukunft mit berücksichtigt, sehr viele Leerforderungen mitverlegt, die dann möglicherweise über Jahre und Jahrzehnte nicht genutzt werden und dann vielleicht gar nicht mehr genutzt werden können. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Da sind aber unsere Mitarbeiter bestens dafür gerüstet und ich glaube, da haben wir mittlerweile über die letzten Jahrzehnte eine sehr gute Strategie entwickelt und das merkt man auch bei Abstimmungen dann mit unseren Ansprechpartnern, bei den Gemeinden draußen, mit den Baubehörden, dass das wirklich gut funktioniert, dass wir da eine gute Abstimmung haben. Und da wird trotzdem bei jedem Bauprojekt einfach wirklich auch versucht, dass man möglichst alle Leitungsträger unter den Hut bringt. Aber es ist nicht immer alles zum Schopfen.
Weißt du, was du gerade angesprochen hast, gerade angesichts der kleinen Gemeindekassen oder der kleinen Staatskassen, hört man das eine oder andere Mal, dass Gemeinden ein Grabungsverbot irgendwo aussprechen, weil sie halt jetzt eben gerade die Straßen hergerichtet haben nach dem Kanalbau. Ja. Gibt es sowas tatsächlich und wie gehen wir mit sowas um?
Ja, natürlich gibt es das tatsächlich, es macht da durchaus Sinn, ja, weil ich sage trotzdem, wenn sich eine Gemeinde dazu entschließt, auch mit ihren knappen Budgets dann wirklich die Gemeindestraßen einmal generell zu sanieren, die ganze Oberflächen zum Wiederherstellen, dann macht es ja auch wirklich durchaus Sinn, da jetzt möglichst zukunftsorientiert das Ganze dann auch im Hinblick auf die ganzen Leitungsträger dann auch zum Mitverlegen. Das kann nicht Ziel sein, wenn die Straßen neu asphaltiert ist, dass wir es dann nächstes Jahr gleich wieder aufgraben und wieder kaputt machen, wo dann einfach die ganzen Frostschäden wieder entstehen. Das ist wieder genau das Spannungsfeld, was wir zuerst eben zuvor beschrieben haben. Natürlich keiner hat den Blick in die Glaskugel. Das, was wir wirklich wissen an zukünftigen Bauvorhaben, wenn es jetzt irgendwelche Widmungen gibt, Siedlungserweiterungen, Änderungen quasi in die Bebauungs- und Flächenpläne, wenn uns die bekannt sind, dann bereitet man natürlich das bestens vor. Wenn es allerdings nichts Bekanntes gibt, dann können wir nicht auf gut Glück die ganzen Leitungen dann einfach auch verlegen und vorverrohren, weil wir schlichtweg einfach das auch, wie gesagt, mit dem Blick in die Glaskugel nicht wissen. Wenn sie aber allerdings irgendwas abzeichnet, dann wird das sonst vorbereitet.
Wir springen zurück zu unserem ursprünglichen Prozess. Wir haben jetzt quasi das Genehmigungsverfahren abgeschlossen. Wir haben das Projekt geplant, wir haben die Genehmigungen, wir haben die Grundstücksrechte, dass wir das jetzt machen dürfen. Wir kommen in die Umsetzung. Wie lange braucht man denn zum Umsetzen? Was sind da die Faktoren und wie schnell geht das?
Ja, auch da möchte ich differenzieren. Kleine Projekte funktionieren in aller Regel schnell. Wir haben da einen sehr kompetenten, ich sage mal Generalunternehmer bei uns im Haus. Das ist unsere Schwestergesellschaft, die wir mit 99% unserer Netzbaumaßnahmen beauftragen, die dann einfach unser starker Umsetzungspartner ist. Vom Umsetzungszeitraum bewegen wir uns einfach auch von, ich sage mal, wirklich wenigen Wochen, dass wir einfach die Anschlüsse dann auch speziell im Privatkundensegment dann sehr schnell realisieren können. Da sind wir sehr schnell und sehr flink, weil es einfach auch nicht sehr viel Ressourcen bindet. Unsere Schwesterfirma hat dann auch wieder sehr gute Partnerunternehmen, Drittunternehmer dann quasi, die dann für unser Schwesterunternehmen arbeiten und die von unserem Schwesterunternehmen dann auch beauftragt werden. Gute Vertragspartner, das sich auch gut eingespielt hat. Natürlich kann es sein, wie wir zuerst auch angesprochen haben, wenn wir irgendwelche Bewilligungen, behördliche Bewilligungen erwirken müssen, dann dauert das dann auch trotzdem mit der Umsetzung eben auch länger. Es ist angesprochen worden, es gibt Grabungsverbote, es gibt einfach viele Faktoren, die bei so einem großen Projekt, wenn man ein Projekt über mehrere Kilometer dann errichten muss, die da mit einspülen. Und wie gesagt, darum möchte ich ganz gern differenzieren. Kleine Vorhaben funktionieren in erster Linie oder in der Regel einfach sehr schnell. Größere Vorhaben, naturgemäß, dauern ein bisschen länger.
Was für einen Einfluss hat denn jetzt, sagen wir mal, die Verfügbarkeit von Komponenten, die wir da ins Netz einbauen, auf den gesamten Projektablauf?
Grundsätzlich naturgemäß einen hohen Einfluss, weil also, wenn ich eine Trafostation errichte und ich bekomme die Trafostation schlichtweg nicht, dann kann ich es nicht errichten. Die Wartezeiten haben sich allerdings, wenn man ein bisschen so eine Retrospektive macht, klar verbessert. Wir haben einfach in den Jahren nach Corona, wo große Wirtschaftsförderungen da waren, wo ein Mega-Bauboom, den wir auch vorgefunden haben, vorhanden war, wirklich massive Komponenten Engpässe gehabt, speziell bei uns im Netzausbau, speziell bei den Transformatoren, speziell bei den Trafostationen. Das hat sich entschärft, das ist zurückgegangen, wir haben mittlerweile gute Verfügbarkeiten, nur ein bisschen so ein Begriff, wir haben Wartezeiten bei Trafostationen von bis zu 1,5 Jahren gehabt, wir sind mittlerweile wieder herunter auf 1,5 Jahr in etwa. Da bitte auch nicht das Ganze dann jetzt auch als Gesetz aufnehmen. Das differenziert einfach dann auch von Herstellern, von Komponentengrößen etc. Aber aktuell, wie sie sich darstellt, haben wir eine gute Verfügbarkeit von Komponenten. Da kann sich, glaube ich, vom Haushaltskunden bis hin zum Industriekunden jeder an uns wenden und der kriegt dann in angemessener Zeit dann einfach auch seinen Anschluss oder Anschlusserweiterung.
Also aus unserer Sicht natürlich, wenn ein Projekt baureif ist und auf Umsetzung wartet, dann ist das bei uns nicht in einer Warteschlange und wir warten bis im Winter, wo es angenehmer zum Arbeiten ist oder wo unsere Leute nicht mehr schwitzen, sondern wird umgesetzt natürlich, sobald die Komponenten da sind und wenn es einen Grund gäbe, weil zum Beispiel irgendwelche Trafos noch nicht geliefert sind oder sich eine Lieferung verschiebt es natürlich auch dann die Errichtung von einer Trafostation.
Nein, ich meine, ich sehe uns trotzdem einfach auch als Konzern gemeinsam mit unserer Schwestergesellschaft. Wir treten gegenüber dem Kunden auf. Da gibt es natürlich in der ganzen Prozesskette mehrere Beteiligte, auch Fremde natürlich dann an der Komponentenverfügbarkeiten, aber grundsätzlich sind wir ja im Gespräch mit dem Kunden. Wir wissen die Fristen, die der Kunde dann auch von uns verlangt. Wann muss der Anschluss hergestellt sein? Wann mehr oder weniger muss die Leistung zur Verfügung stehen? Das setzen wir im Zuge von der ganzen Projektumsetzung um, committen wir dann mit unseren Vertragspartnern. Und da sind wir natürlich massiv bestrebt, die mit Kunden vereinbarten Fristen dann einfach auch zu einhalten.
Ja, ich würde sagen, danke. Wir haben einen sehr, sehr umfassenden und teilweise auch tiefgehenden Einblick in das Thema Netzausbau bekommen. Sicher ganz interessant, wenn man das einmal von dieser Seite hört, auf was man alles aufpassen muss, was alles zu berücksichtigen ist. Und vielleicht trägt das ein bisschen dazu bei, dass unsere Kundinnen und Kunden draußen einfach ein Verständnis oder mehr Verständnis haben, wann was nicht jetzt sofort innerhalb von ein paar Tagen geht, sondern dass wir einfach eine gewisse Vorlaufzeit brauchen, dass wir Umsetzungszeit brauchen und dass wir nicht immer nur das in der eigenen Hand haben, sondern auch von externen Faktoren abhängig sind. In dem Sinn, danke, dass du da warst.
War mir eine Freude, jederzeit gern wieder. Danke.
Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at/podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.